What the heck?
What the heck is?
What the heck is
happening?
What the heck is happening?
Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Bitcoin ist nicht mehr allzu weit entfernt vom Allzeithoch des Jahres 2021, denn 2024 erscheint es wieder durchaus möglich, dass BTC auf 70.000 oder gar 100.000 Dollar steigt. Aber das alles passiert eigentlich ohne dem ganz großen Hype, der sonst ja immer die Geschehnisse an den Kryptobörsen mit begleitet hat. Was passiert da eigentlich gerade vor den Augen der Kryptogemeinde? Darüber sprechen wir heute mit dem Token-Ökonom und Kryptoforscher Alex Kirchmeier, der unter anderem am Austrian Blockchain Center tätig ist. Herzlich willkommen im Podcast.
Servus, danke, dass ich wieder dabei sein darf, Jakob. Freut mich sehr.
Ja, freut mich auch. Vielleicht mal so zur Stimmungslage. Wir nehmen Dienstagvormittag auf. Über Nacht ist Bitcoin nochmal um 10% gewachsen, ist jetzt irgendwo bei 55.000, 56.000 Dollar. Ist eigentlich nur mehr 18% unter dem Allzeithoch von 2021. Was denkst du, was sind die unmittelbaren Gründe für diesen neuerlichen Anstieg?
Die unmittelbaren Gründe, ich meine, mein Portfolio feiert heute Morgen natürlich. Die unmittelbaren Gründe jetzt gerade, warum über Nacht, warum jetzt? Naja, ich meine, Chartanalyse technisch könnte man sich das anschauen und sagen, es war halt Zeit, dass es aufs nächste Level nach oben bricht. Ich würde halt sagen, generell hat sich das halt aufgestaut über die Zeit. Wir haben die Industrie jetzt schon seit geraumer Zeit wieder mehr bullish, vorsichtig zuerst und jetzt immer offensiver. Man sieht, dass mittlerweile die Kapitalgeber wieder Geld in die Hand nehmen, dass wir die VC-Investoren sehen. Ich glaube, im Q4 letztes Jahr war das erste Mal, dass wir diese lang ersehnte Trendwende gesehen haben, dass wieder mehr investiert wird als davor. Und das heißt, das Kapital sitzt jetzt wieder lockerer von dieser Seite. Und die Leute, die schon tief in der Szene drin sind oder die schon länger dabei sind, die posten und die kommunizieren wieder viel offener natürlich diese Euphorie.
Mm, absolut. Ja. Und ich glaube, Michael Saylor mit seiner MicroStrategy, die haben gestern Abend auch wieder mal viele neue Bitcoins zugekauft. Das treibt wahrscheinlich auch den Preis vermutlich, oder?
Und wenn du es gesehen hast, der ETF, der amerikanische, ist ja oft, wird ja oft gesagt, jetzt gibt es einen ETF. ETFs gibt es ja schon länger. Aber jetzt gibt es halt diesen amerikanischen ETF, der halt auf diesem riesigen Markt, der kapitalstärkste Markt der Welt, natürlich Zugang ermöglicht für Institutionen und auch Individuen, die sich nicht so gut auskennen oder die halt nicht früher durften auch investieren. Der nimmt jetzt langsam an Fahrt auf, weil der hat zuerst ja sehr zögerlich gestartet, weil ja auch viele Abverkäufe noch da waren, zum Beispiel der GBTC, der Grayscale BTC, der wurde ja zuerst abverkauft, weil den ja viele noch billiger gekauft hatten, weil er ja früher so einen Rabatt hatte, weil man den ja nicht in Bitcoin konvertieren konnte. Und jetzt ist es so, dass diese Abverkäufe auslaufen, aber immer mehr Zukäufe stattfinden. Also ich glaube, das Ganze wird sich jetzt noch steigern in den nächsten Wochen und Monaten.
Okay. Und man kann auch sagen, nach dem Bitcoin-ETF ist irgendwie vor dem Bitcoin-Halving, das steht ja dann ungefähr Mitte April an, ist das auch mit Schuld an den neuerlichen Preissteigerungen? Also streben alle danach, vor dem Halving sich noch möglichst viel BTC zu sichern?
Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich bin der Meinung, dass das Halving sowie auch der ETF vor dem ETF schon eingepreist ist eigentlich. Das ist heutzutage vor allem im Informationszeitalter, würde ich sagen, wo wir halt alle permanent ganz viel Information zu allen Marktlagen bekommen, so dass jeder immer noch früher sein will. Das heißt, alle wollen sogenanntes Frontrunning betreiben und halt noch vorher kaufen. Und meistens ist das so, dass Märkte halt zu so einem Event dann das tatsächliche Event eigentlich schon eingepreist haben.
Das wird dann dafür sprechen, dass wenn das Halving dann da ist, dann tut sich gar nicht viel oder dann geht es vielleicht sogar ein bisschen runter. Also man sollte jetzt Mitte April nicht auf die Preisexplosion warten, oder?
Das ist so wie bei dem ETF, ja. Also dort war es ja dann auch so, dass der zuerst natürlich einige euphorische gekauft haben. Der Preis ist ein bisschen rauf, aber jetzt nicht irgendwie so die God Candle, wie manche gesagt haben, also die Gottkerze, die halt richtig den Preis noch einmal um verdoppelt oder so, die kam halt nicht. Und dann hat es eine seitwärts Stagnation gegeben für längere Zeit, weil das halt eigentlich durch diesen Informationsüberfluss, den wir haben, solche Nicht-Events sind. Das ist so, alle warten drauf, jeder sagt, ich will früh sein und alle kaufen schon. Und dann passiert genau das, dass es halt dann eine Zeit lang seitwärts geht und eigentlich gar nicht viel passiert. Was man aber sagen muss, beim Halving, sowohl beim Halving als auch beim ETF, dass genau solche Dinge halt fundamentale Änderungen sind. Die merkt man am Markt nicht in der Sekunde, wenn sie passieren, sondern der Markt ändert sich. Das heißt jetzt für den ETF, die Milliarden dieser Institutionen, die können investiert werden. Die werden aber nicht in der ersten Sekunde oder am ersten Tag investiert. Da kommen dann die Experten dieser Institutionen und die analysieren einmal. Dann langsam beginnen die anzukaufen. Das ist ja nicht so, dass das emotional sofort da ist. Und das Gleiche ist jetzt beim Halving. Du könntest sagen, der Supply-Shock, also dieser Angebotsschock, der dann kommen soll, oder kommen wird natürlich, weil Bitcoin halt das Halving garantiert durchführen wird, der verzögert sich halt. Der kommt ja nicht sofort, sondern der kommt dann ins Spiel, wenn die Miner ihre Bestände abverkauft haben, wenn da wirklich weniger da ist und dann halt auch weniger geschürft wird, dann wird langfristig dieser Angebotsschock stattfinden.
Okay, also auch eine wichtige Lehre, es passiert nicht immer alles, wie du sagst, in der Sekunde, wo halt ein Event durch die Medien geht, sondern ist halt dann schon vorher eingepreist oder verzögert sich dann hinten raus, weil eben vor allem größere Unternehmungen, Institutionen ja nicht eben in der Sekunde handeln, sondern die haben quartalsweise oder jahreweise Strategien, die sie dann halt ausrollen.
Genau, und die analysieren. Die sind nicht emotional und sagen, hey, D-Chan, my friend, all in, let's go. Ja, sondern die analysieren das ganz genau und die haben halt auch ihre Kunden, die sie bedienen. Und der erste Kunde sagt dann, naja, hey, Bitcoin ETF, schaut euch das einmal an. Ich habe da diese Millionen, die möchte ich veranlagen. Und dann wird das auch gemacht, aber das ist halt alles etwas träger als jetzt der Retail-Investor, der Kleinanleger handeln würde.
Ja. Und jetzt sind wir auch bei einem wichtigen Stichwort, der Retail-Investor. Das ist jetzt so ein bisschen meine persönliche Wahrnehmung. Wir bei Trending Topics beschäftigen uns ja mit dem Kryptomarkt ja schon seit vielen Jahren. Und was in den Jahren, weiß ich, 2017, 2018, dann 2021 ja massiv da war, war halt so ein Social-Media-Hype. Also das ging ja rauf und runter. Die Crypto-Blogs sind aus dem Boden geschossen. Im Minutentakt konnte man neue Meinungen, Analysen, was auch immer, lesen. Das ist aktuell irgendwie nicht so. Ist das jetzt nur meine persönliche Wahrnehmung oder wie siehst du das?
Ja, dass der Kleinanleger noch nicht an Bord ist, das sieht man, glaube ich, an mehreren Metriken. Einige sind da so Gefühle, Erfahrungswerte, so wie du die gerade ansprichst, aus früheren Bullenmärkten. Ich glaube, du bist ähnlich lang dabei wie ich, 2017 oder vielleicht sogar noch früher. Wie lang bist du dabei?
2017 war es, ja.
Ja, genau. Also du hast auch schon zwei richtig lange Bullen- und Bärenzyklen mitgemacht. Oder lang. Also für Börsen wäre es nicht lang, aber für den Kryptomarkt halt waren es lange Bärenmärkte, das wissen wir. Also diese Erfahrungswerte und natürlich gibt es auch evidenzbasierte Werte dazu, muss man halt als Wissenschaftler auch immer nennen. Ich glaube, vielleicht fangen wir mit so einem evidenzbasierten als Grundlage
an. Bitte unbedingt. Ich habe ja schon meine Minimalwahrnehmung kundgetan. Jetzt kommt bitte mal die Wissenschaft.
Genau. Naja, Wissenschaft. Das ist jetzt halt trivial. Ja, ein ganz einfacher Messwert, um sowas meiner Meinung nach zu recherchieren. Das kann jeder zu Hause jetzt nachmachen, der das hört. Relatives Suchinteresse der Menschen. Das heißt, wenn man beispielsweise auf Google Trends geht, kann man sehr einfach einsehen, trends.google.com, und dort einfach einmal Bitcoin als Suchbegriff eingeben. Und der momentane Wert, ich habe das für dich heute Morgen nachgeschaut noch, der liegt bei 34% relativ zum Februar 2021, was der Hochpunkt war. Also das höchste Suchinteresse zu Bitcoin bisher gab es im Februar 2021. Und jetzt sind wir bei 34% dieses Volumens sozusagen. Beim Suchbegriff Krypto mit C, der hat den Höhepunkt im Mai 2021 erreicht. Und da sind wir momentan gar nur bei einem Wert von 32. Das heißt, du könntest sagen, 2/3 der Suchanfragen vom Höchststand fehlen momentan noch.
Mhm. Ja. Okay. Worauf ist das zurückzuführen? Sind, also These meinerseits, alle, die sich irgendwie für Krypto interessieren, haben jetzt ihre Apps und Wallets und investieren halt, müssen jetzt nicht mehr groß googeln. Aber es kommen, das würde bedeuten, wenig neue Leute dazu.
Ja, ich glaube, da könnte man zwei weitere Punkte besprechen, die halt eher so in die generelle Psychologie der Finanzwelt gehen und halt auch die Erfahrungswerte. Der erste Punkt vielleicht, die Erfahrung aus dem Kryptomarkt, die sagt mir, dass die breite Masse einfach erst dann dabei ist, wenn der Hype schon da ist. Und um einen solchen Hype entstehen zu lassen, braucht es halt wirklich flächendeckende Berichterstattung. Und wenn wir über dieses Thema heute sprechen, dann befeuert es den Hype natürlich innerhalb deiner Reichweite. Aber die Massenmedien schreiben trotzdem noch sehr verhalten. Also wenn du heute früh, habe ich auch für dich gemacht, übrigens Bitcoin googelst und dann auf Neuigkeiten gehst, dann siehst du, dass der Aktionär von der Bitcoin Rally schreibt, dass Finanzen.at von der Bitcoin Rally schreibt, die Wirtschaftswoche schreibt darüber und OnVista, also alles so Plattformen oder Magazine, Online-Magazine, die halt sich mit Finanzmärkten beschäftigen.
Aber halt nicht die Kronenzeitung und die Bildzeitung, ne?
Genau, und der Standard, die Presse, zwei österreichische, sagt man, Qualitätszeitungen, die schreiben da peripher darüber, aber das findet man halt auf der Webseite dann auch irgendwo versteckt unter ferneren Artikeln. Aber die Bild-Zeitung und OE24, die schreiben dann halt, wenn Bitcoin 70.000 erreicht hat. Weil dann ist das wirklich, dann steht da Bitcoin 70.000, diese Promis kaufen jetzt. Und dann redet dich dein Taxifahrer und dein Friseur drauf an und die wollen über Bitcoin sprechen.
Okay, aber dann ist es ja schon wahrscheinlich ein bisschen zu spät, zumindest für unser eins. Ja, dann ist es eh schon gelaufen, zumindest das meiste.
Dann bist du wirklich in dieser Euphorie. Dann wird es gefährlich. Ja, dann muss man aufpassen, dass man nicht dem Hype verfällt, sondern da auch wirklich kühlen Kopf bewahrt und sagt, naja, ich bin jetzt vielleicht überzeugter Kryptonarr von meiner Seite. Ich bleibe drinnen, aber ich nehme halt auch einen guten Gewinn raus. Also ich verkaufe jetzt nicht alle meine Bitcoins, weil ich glaube dran, dass das langfristig interessant ist, aber ich nehme halt vielleicht auch einen guten Teil meines Gewinns mit, einfach weil irgendwann überhitzt das halt wieder. Ja. Und wenn, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist ja so, ich habe durch meine Tätigkeit und meine unterschiedlichen Wohnorte und Universitäten, die ich besucht habe, einen relativ großen Freundeskreis. Und die meisten Leute wissen, ja, ich bin jetzt seit Jahren in Krypto und ich kenne mich gut aus. Und dann kommen so die Nachrichten oder die Anfragen langsam, ja, wäre es nicht klug, wäre es nicht gescheit, jetzt diesen Token zu kaufen.
Und du schreibst dann vernünftigerweise zurück, no financial advice,
oder? Ich schreibe dann zurück, oft schreibe ich schon, ich finde das Projekt so oder so, aber ob du da investieren möchtest, das will ich jetzt eigentlich nicht beurteilen. Ja. Muss man halt auch oft sagen, den nächsten Freunden erkläre ich dann sowas wie Marktkapitalisierung oder so, weil ich ärgere mich halt, wenn ich höre, dass Leute sagen, hey, Bitcoin ist jetzt 57.000 haben wir heute, glaube ich. Und Ripple hat, kostet auch noch 50 Cent. Nicht? Warum nicht Ripple kaufen? Weil stell dir vor, der geht auf 57.000.
Ah ja, okay.
Ja. Und da muss ich dann schon eingreifen, weil das muss ich dann erklären. Ja.
Okay, okay. Na gut, ich gehe jetzt mal davon aus, dass unsere Zuhörerinnen da schon ein bisschen weiter sind. Also auf das wollen wir jetzt nicht mehr im Detail eingehen. Ich habe auch ein Mini-Research in der Früh betrieben. Ich habe mal nachgeschaut, Trading-Volumen quer durch alle bekannten Kryptobörsen ist ja auch ein Indikator dafür, ob jetzt da ein Hype da ist oder nicht. Aber das Trading-Volumen ist bei Weitem nicht da, wo es zum Beispiel im November 2021 wie Bitcoin und Ethereum auf neue Höhen gestiegen sind. Das heißt, da geht noch mehr oder bleibt das so, weil jetzt im Unterschied zu früher eher so die institutionellen Investoren halt am Zug sind und die gehen ja nicht auf Binance und traden USDC gegen BTC, ne?
Ja, du hast einen guten Punkt. Ich glaube, beim Trading-Volumen muss man schon vorsichtig sein. Erstens wurde vor allem in diesem unterentwickelten Markt, sage ich vor einigen Jahren, viel Wash-Trading immer betrieben. Viele dieser Volumenszahlen, die waren ja auch nicht echt. Das muss man auch immer bedenken. Dass die Börsen natürlich ihre Zahlen auch teilweise gefälscht oder aufgebessert oder geschönt haben, wie du willst. Und dass das eigentlich immer relativ undurchsichtig war. Alles, was nicht on-chain getradet ist, kann man relativ schwierig einschätzen, was da die Wahrheit ist. Und jetzt kommt, was du sagst, noch ein weiterer Faktor dazu. Das macht jetzt sowieso alles etwas anders diesmal. Dass es eben größere institutionelle Anbieter, also wir reden da über die größten Banken der Welt, dass die mit dabei sind. Und die sind vor allem dabei, weil sie Kryptoprodukte an den Mann bringen wollen. Und die wollen das natürlich nutzen. Die werden diesen Hype noch weiter befeuern. Und dann ist die Frage, wie lang geht das? Also wie und wie hoch können die das treiben, bis dann halt wieder eine Korrektur, eine größere Korrektur, gemeinhin als Bärenmarkt bekannt, stattfinden wird? Du kennst das vielleicht aus der Bank, wenn dein Bankberater dir irgendeinen Fonds gezeigt hat. Ich mache das ja schon lange nicht mehr, aber meistens ist das so, dass die Kurve immer so nach oben geht, gell? So auf diesen Fonds, die da so als PDF oder als Ausdruck dann vorgelegt werden. Das ist immer so ein stetiger Zuwachs, nicht zu stark, aber immer so schön, guter Gewinner jedes Jahr. Und meistens ist die Kurve dann an so einer Spitze fast, weil genau dann, wenn das verkauft wird, wenn die halt das an den Mann, die Frau bringen wollen, genau dann ist es meistens teuer, weil dann kann man es gut verkaufen, dann schaut es toll aus, dann ist es gewachsen die letzten 10 Jahre. Sag ich, Herr Steinschaden, wollen Sie nicht auch partizipieren? Wollen Sie nicht auch 10% pro Jahr machen?
Okay. Ist mir noch nie passiert, muss ich ehrlich sagen, aber da ticke ich vielleicht auch anders als andere. Aber um vielleicht noch kurz bei diesem Hype-Thema zu bleiben, wenn ich mich so zurückerinnere, 2021, vielleicht auch noch 2022, da gab es ja Storytelling rund um Krypto noch und nöcher. Metaverse, NFTs, algorithmische Stablecoins, Blockchain als DNA-Speicher und so weiter und so fort. Also irgendwie haben findige Startups, Gründerinnen irgendwie so jeden Aspekt unseres Lebens von Health über Fintech bis Gaming versucht irgendwie zu kryptofizieren. Ich würde jetzt mal gefühlt behaupten, 90% dieser großen Versprechungen sind eigentlich de facto nicht eingehalten worden. Ein Projekt nach dem anderen ist eingegangen, musste sich umpositionieren, verkaufen, was auch immer. Und aktuell fehlt mir persönlich ein bisschen dieses Storytelling. Auf der einen Seite gibt es diese Rückbesinnung auf ja, Bitcoin, das ist halt das Krypto-Gold, das kann man im ETF kaufen. Daneben passiert nicht mehr so viel wie damals. Wie ist da deine Wahrnehmung?
Ja, generell, ich glaube, die Leute, die sehen immer so Krypto, die Kryptowelt, die ist so, wie andere Märkte nicht sind. So, wir verkaufen Träume und im Endeffekt 90%, wie du sagst, der Projekte werden nichts. Im Endeffekt sehe ich das nicht ganz so, weil ich komme ja aus dem Startup-Bereich eigentlich. Ich habe ja auch davor mich mit Innovation vor allem befasst und Unternehmertum. Und im Startup-Bereich ist es ja ein Klassiker, dass eigentlich, sagt man, 80-90% der Startups eigentlich nichts werden. Und bei Krypto ist es halt so, durch diesen offenen Markt, dass man Tokens verkauft und Leuten die Chance gibt, in solche Ideen sehr früh einzusteigen, kriegt man das halt so mit, dass du Projekte hast, die halt in einer Startup-Phase sind, wo normalerweise nur der Business Angel investiert. Da kannst du jetzt als Kleinanleger auch einsteigen und ja, da scheitern dann halt auch viele, viele Projekte.
Und man ist dann viel direkter involviert, also man liegt quasi nicht mehr auf der Couch nur und schaut sich Startup-Ideen im TV an, sondern man ist dann selber mit dem Geld investiert und dann fühlt man es härter, wenn es nicht funktioniert, als wenn man auf der Couch liegt und darüber lacht, dass jemand im TV quasi von Investoren vorgeführt wird.
Ja, und bezüglich des Hypes, ich glaube, dass NFTs zum Beispiel ein großes Comeback feiern werden. Also, und ich meine da jetzt nicht so diese Bilder-NFTs. Ich glaube, dass es diese Bilder-NFTs auch geben wird. Also, solange der Hype stark ist, man sieht eh, die ziehen in den Preisen schon wieder nach oben. Solange der Hype da ist, werden auch die gut funktionieren. Was aber, glaube ich, bei NFTs interessant wird, ist eben die Tokenisierungsfrage generell. Ich bin der Überzeugung, dass wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren einen Großteil der Welt dort tokenisieren werden, wo es Sinn macht. Ja. Und ich sage dort, wo es Sinn macht, weil natürlich, wie du auch richtig gesagt hast, am Anfang eines Hypes gibt es immer Ideen, da will man dann alles auf einmal tokenisieren. Es gibt natürlich viele Anwendungsbereiche, in denen das auch hirnrissig ist. Ja. Aber diese Real-World-Asset-Tokenization, also die Tokenisierung von Vermögenswerten,
da reden wir bei Immobilien, Rohstoffe.
Genau, da reden wir aber von vielen Dingen, die halt unikal sind, wie eine Immobilie oder ein Kunstwerk. Da gibt es ja auch Projekte. Ich arbeite auch an einem Projekt nebenbei momentan mit, das noch nicht gestartet ist. Aber manche Vermögenswerte wie Kunst beziehungsweise teure Uhren oder Habsburg hat ja Schmuck tokenisiert. Da kann man an der Wertsteigerung von diesen Produkten teilnehmen, ohne die selbst als Ganzes kaufen zu müssen. Also weder braucht man das Kapital, um jetzt hunderte, tausend, also sechsstellige Beträge oder siebenstellige Beträge hinlegen zu können. Noch muss man so ein großes, also selbst wenn man das Geld hat, so ein großes Kapital ein Produkt an einen Vermögenswert binden, sondern man kann sich halt eine Fraktion davon kaufen und an der Wertsteigerung mitpartizipieren. Außerdem hat man nicht diesen Nachteil der Verwahrung, weil sobald ich so irgendwas sehr Wertvolles habe, muss ich ja immer mir überlegen, wie verwahre ich das? Also wie kann ich da aufpassen drauf, dass mir das weder gestohlen wird noch kaputt wird?
Welchen Tresor muss ich kaufen? Welche Alarmanlage muss ich installieren?
Genau, und das kann man halt, da gibt es halt professionelle Anbieter, die verwahren das. Das sind dann halt Banken oder andere Vermögensverwalter. Und du kannst halt einen Token kaufen, der einen gewissen Anteil davon repräsentiert. Das wird es natürlich, wenn Vermögenswerte auch Cashflow produzieren, dann kann man natürlich auch an dem Tokenhalter partizipieren lassen. Also ich glaube, da kommt sehr viel, besonders jetzt momentan. Also Real-World-Asset-Tokenization ist schon ein großes Thema.
Okay, alles klar. Da werden wir auf jeden Fall beobachten und ja, in ein, zwei Jahren setzen wir uns zusammen und diskutieren, ob NFTs wirklich ein Comeback gefeiert haben oder nicht.
Sagen wir, der Kirchmeier hat so einen Blödsinn erzählt, das hat alles nicht.
Wir werden es dann nochmal überprüfen. Noch zum Abschluss eine Frage zu deiner Forschungstätigkeit. Du bist ja am Austrian Blockchain Center tätig. Jetzt habe ich gehört, dass da die Zukunft zumindest finanziell nicht so rosig aussieht. Was ist da so gerade Stand der Dinge und wie ist der Ausblick?
Das Austrian Blockchain Center arbeitet wie gewohnt. Wir haben viele Klienten, mit denen wir Prototypen bauen, für die wir Forschung betreiben in Sachen Supply Chain in Sachen Energie, wo es halt um Blockchain-Lösungen geht. Wir haben auch im Sommer die Austrian Blockchain-Konferenz, kann ich herzlich dazu einladen, in Wien an der Austrian Blockchain-Konferenz teilzunehmen. Ja, finanziell ist es so, dass, was du angesprochen hast, was öffentlich bekannt ist, dass das ABC einen großen Fördergeber jetzt nicht mehr dabei hat ab Herbst oder ab nächstem Jahr. Und da gibt es halt jetzt andere Säulen, die fördertechnisch angezapft werden. Aber für die genaueren Auskünfte bin ich jetzt als Wissenschaftler, als wissenschaftlicher Mitarbeiter jetzt nicht die richtige Person, da Auskunft zu geben. Da bitte ich die Geschäftsführung oder halt den Geschäftsführer da zu kontaktieren, wenn das sein Interesse ist.
Alles klar. Na gut, aber wer Interesse hat, mit euch zusammenzuarbeiten, die Türen sind offen.
Gerne, natürlich. Ja, das Blockchain Center, wie gesagt, läuft wie gewohnt, ist sowohl für Kunden als auch natürlich, wenn jemand finanziell auch beim Blockchain Center dabei sein will und dieses Center ausbauen möchte als Kompetenz- und Forschungszentrum in Österreich, als einzigartiges Zentrum in Europa, dann natürlich, ja. Also wir reden da mit jedem gern.
Alles klar, super. Alex, vielen Dank für diesen Querritt durch den Status quo der Kryptowelt. Vielen Dank fürs Interview.
Gerne, danke und bis zum nächsten Mal hoffentlich.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geocast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.